Hallo und herzlich willkommen zu Folge 110 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Julian Gottke, dem Gründer von TheBlink.de. Blink, übrigens mit Q am Ende, ist ein innovatives PR-Tool, das dir hilft, zielgerichtete Recherche von Pressemitteilungen und auch deren Versand durchzuführen. Der Julian, der kommt auch aus dem PR-Bereich, hat da ein Tool entwickelt, weil er gesehen hat, hey, da gibt es ein bisschen Probleme, Journalistenrecherche zu vereinfachen und dann diese dann auch mit KI-unterstützten, personalisierten Pitch-Mails anzusprechen, sodass die über dein Startup berichten. Und so bietet Blink verschiedene Preisstufen für Freelancer, Agenturen, größere Unternehmen. Und wir sprechen viel über Bootstrapping, Unterstützung von dem Gründerstipendium in NRW oder auch ein Business Angels, den er hat. Und vor allem sprechen wir natürlich darüber, was die Unterschiede zwischen PR oder effektiver PR und Marketing sind und was er vor allem für Bootstrapper für Tipps hätte, was man mit 1.000 Euro zum Beispiel machen könnte. Also PR, Marketing, wie man das kombinieren kann oder ob man sich auf eins konzentriert. Ja, bevor es jetzt gleich wieder direkt losgeht, einen kurzen Wunsch in eigener Sache. Bitte teilt einfach den Podcast mit Leuten, die den interessieren könnten. Schreibt mir auch gerne Feedback oder Vorschläge für neue Gäste einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder nutzt den Link in den Shownotes, um euch für den Newsletter von Happy Bootstrapping zu registrieren oder mich auf LinkedIn zu adden, mir zu folgen und mir da Feedback zu schicken. Würde mich sehr freuen. Dir viel Spaß mit der Folge, mit Julian und mir. Ach, und am Ende gibt's einen kleinen Gutscheincode, bevor ich es vergesse. Und jetzt geht's aber direkt rein. Viel Spaß. Guten Morgen, Julian, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, guten Morgen. Grüß dich. Schön, dass ich da bin.
Erzähl doch mal. Ja, super, dass es geklappt hat auch. Und so kurzfristig vor allem bei dir und bei mir, ist immer ein Highlight, wenn man dann kurzfristig was vorbereitet für so eine Aufnahme. Dann wir haben ja immer so eine Tradition, sage ich jetzt hier, so ein 5-Minuten-Intro. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, also ich bin Julian, wie wir gerade schon gesagt haben. Ich komme aus Köln, fangen wir da mal an. Bin Gründer und Geschäftsführer von Blink, von einem PR-Tool, was wir letztes Jahr im Oktober live geschaltet haben, und komme aus dem Marketing-PR-Bereich. Habe früher den Master auch in dem Bereich gemacht, habe dann bei Quintly gearbeitet, das Marketing-PR-Team da aufgebaut und geleitet, jetzt Facelift Data Studio. Dann bin ich ins Freelancen gekommen und habe dann für Agenturen, aber auch selbst PR gemacht für große und kleine Firmen. Wir waren zum Beispiel verantwortlich für die PR von Bubble, von Pinterest und von Klarna, wo ich sehr involviert war. Jetzt gerade mache ich noch den Kunden Era. Das ist eine Wärmepumpenfirma. Das heißt also, wir machen für die ganze Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Genau. Und im Zuge dieser Arbeit sozusagen ist uns eigentlich im Team aufgefallen, dass dieses breite Pressemitteilungen versenden nicht mehr wirklich funktioniert und eher auf Unmut seitens der Journalisten stößt, was wir auch verstehen, weil die relativ viel Schrott bekommen. Und deswegen haben wir den Bedarf für ein PR-Tool gesehen, was die zielgerichtete Recherche in den Mittelpunkt stellt, statt dieses breite Versenden. Genau.
Das heißt, Blink ist ein Tool für mich als Startup, mit dem ich recherchieren kann, an welche Journalisten ich meine Pressemitteilung schicken kann.
Genau, du hast du ganz gut zusammengefasst. Unsere Zielgruppe sind auf jeden Fall auch Startups. Sehen wir auch relativ viel gerade. Die nehmen das ganz recht dankend an. Wir sehen viele Freelancer, aber unser ICP natürlich sind PR-Agenturen. Ne? Das heißt also, die machen das auf einem großen Scale für Kunden, für mehrere Kunden und können dann sagen, alles klar, jetzt geht's ums Thema erneuerbare Energien bei diesem Kunden. Da muss ich mal schauen, welche Journalisten schreiben über dieses Thema, und dann nutzen sie eben unser Tool und recherchieren damit. Genau, das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kann man bei uns mit KI einen Pitch-Entwurf erstellen, auch eine Pressemitteilung künftig. Das ist, wenn wir live sind, wenn der Podcast live ist, wahrscheinlich schon der Fall. Jetzt gerade ist es noch in der Entwicklung. Genau. Seitennotiz von mir. Ich würde also mit Pressemitteilung pitchen wir gar nicht mehr so häufig, sondern wir pitchen eigentlich mit einem Interviewvorschlag, mit einem, da machen, hängen wir meistens ein Factsheet an eine E-Mail, wo man einfach Zahlen, Daten, Fakten, die man zum Thema recherchiert hat, als Hintergrund gibt. Eine Pressemitteilung ist dann schon wirklich, wenn wirklich was Einschneidendes passiert ist, eine wichtige Entwicklung gab bei einem Unternehmen, dann würde man eine Pressemitteilung verschicken. Genau. Aber das ist auch so unser Credo. Das wird viel zu häufig und viel zu schnell gemacht.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wann verschicke ich eigentlich eine Pressemitteilung, wenn ich ein Versionsupdate von meiner App gelauncht habe? Wahrscheinlich genau. Eher nicht. Oder das machen wahrscheinlich welche und dann genau, quillt das Postfach über. Und
das ist das Problem, ja. Ja, okay. Das ist ein bisschen das Problem. Also ich glaube erstmal, wir haben natürlich im Zuge der ganzen Entwicklung vom Tool sehr, sehr viel mit Journalistinnen gesprochen und ja, da sagte eine vom Handelsblatt zum Beispiel, eine Pressemitteilung kannst du dann verschicken, wenn es wirklich von breitem Interesse ist. So, und breitem Interesse fürs Handelsblatt heißt schon, das sind schon richtig Big News und da muss man Hand aufs Herz machen oder sagt man das so? Nee. Muss man ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ist das wirklich, wird das so in der FAZ oder im Handelsblatt stehen? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn ein Startup zum Beispiel eine Funding-News hat, kann man das sicherlich auch mal als PM verschicken. Aber in der Regel würde ich einen anderen Ansatz wählen und nicht direkt denken, okay, das verschicke ich jetzt mal breit an so und so viele Leute und dränge denen sozusagen damit meine Story auf, sondern würde das ein bisschen geschickter verpacken.
Aha. Ja, verstehe ich, okay. Und wie groß ist dann Blink heute? Du hast gesagt, Oktober 23 oder 24 gegründet?
Mhm.
Also letztes Jahr war 24
genau.
Jetzt mehr.
Ja, genau, okay. 24. Also gegründet ist es ein bisschen früher im Jahr. Genau, und live gegangen. Wir waren wir haben die Firma, glaube ich, angemeldet im Frühjahr 24. Davor haben wir aber auch schon ein gutes Jahr oder ein Dreiviertel, ja doch schon ein Jahr haben wir schon entwickelt an der Software, hatten viele Iterationsstufen, MVP. Dann können wir gleich drüber sprechen, sicherlich eins meiner größten Takeaways gewesen, sehr, sehr, sehr viele User-Interviews gehabt und haben das Feedback sozusagen gesammelt und das Produkt so weit getrieben, dass wir im Oktober gesagt haben, okay, lass uns jetzt mal live gehen mit dem, was wir haben. Da haben wir ein gutes Gefühl bei. Klar sind wir nicht fertig. Wir sind nie fertig, glaube ich. Aber wir haben so ein Feature-Set, womit wir die wichtigsten Fragen, die Leute im User-Interview hatten, beantworten können. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal im Oktober starten. Und das Team zur Größe. Genau, wir sind im Prinzip 4 Leute, aber noch nicht alle Teilzeit dran. Genau, das ist jetzt der Gründer und ich, also Co-Founder und ich, der Felix macht das Technische bei uns oder verantwortet das Technische bei uns. Da kaufen wir auch ab und zu. Da haben wir noch ein Werkstudio zum Beispiel eingekauft, der uns einfach unterstützt in der Entwicklung, weil wir halt eine Tech-Company sind, brauchen wir da schon recht viel Power. Wird auch der erste Hire sein, sobald wir ein bisschen mehr Umsatz fahren. Mhm. Dann haben wir eine Person, den Kai, für Client Success und AI-Themen. Der arbeitet sich da gerade stark weiter ein. Und für Content-Themen und PR, genau, wir beide arbeiten viel zusammen in der Öffentlichkeitsarbeit von Blink und dann haben wir im Prinzip eine Person für UX und UI.
Okay, verstehe. Ja, das interessiert mich natürlich nachher auf jeden Fall ein bisschen, wie ihr das auch vermarktet oder selber eure Pressearbeit macht und seht für so ein Tool. Aber um mal noch kurz ein bisschen vorne einzusteigen, du hattest jetzt erzählt, dass du das ja auch schon jahrelang gemacht hast bei Quintly oder die Gegenseite, du hast recherchiert, Journalisten, denen du Pressemitteilungen schicken kannst. Ist das so die Idee entstanden aus dem Feedback der Journalisten, hey, das ist jetzt too much? Oder wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, hey, da fehlt ein Tool und das würde Sinn machen? Hast du da ein Netzwerk, das dir das wiedergespiegelt hat? Oder kam es eher aus so Startup-Ecke, die Schwierigkeiten hatten bei dem ganzen PR-Thema, wo fange ich an? Also wie kam es auf die Idee, da reinzugehen?
Ja, die Idee kam schon eigentlich aus dem, Julian ist Freelancer für PR, arbeitet an Kunden und wir merken im Team, wir haben eine Pressemitteilung verschickt an, keine Ahnung, 200 Journalistinnen und merken, da kommt nichts zurück. Oder sehr wenig. So, und dann haben wir gesagt, lass uns das doch das nächste Mal, wenn wir eine größere News haben, es so machen, dass wir diese Liste mal wirklich kritisch hinterfragen und gucken nochmal, sind diese Leute, du hast in Redaktionen sehr schnell einen Wandel drin. Jemand, der früher beim Spiegel über Immobilien geschrieben hat, schreibt vielleicht 2 Wochen später schon über Geld, schreibt jetzt über Immobilien zum Beispiel. Okay. Und jemand, der über Immobilien schreibt, kann sich 3 Monate später auf das Thema Wärmepumpen fokussieren. Das heißt also, einen Verteiler aufbauen und dann an diesen verschicken, bringt nichts mehr, unseres oder meines Erachtens, oder hat eine relativ geringe Effizienz. Und dementsprechend haben wir gesagt, oder was wir gemacht haben, lange Zeit, ist im Prinzip alles händisch recherchiert. Heißt also, erneuerbare Energien geguckt, wer hat beim Spiegel im letzten halben Jahr darüber geschrieben, zu einer Liste hinzugefügt, das ist der und der, E-Mail recherchiert, vielleicht mit einem Werkstudie zusammen, eine Pitch-Mail formuliert, ein Factsheet formuliert und dann gesagt, hey, oder sehr geehrter Herr, oder hallo du, und dann im Prinzip die E-Mail geschrieben, und damit hatten wir viel, viel, viel größere Erfolge. Es war aber auch richtig viel Arbeit, und dann kam irgendwann die Idee, das kann man doch irgendwie ein bisschen effizienter gestalten. Genau, und das war dann so die Idee für ein internes Tool erst. Und dann haben wir gesagt, warum nicht eigentlich auch richtig machen und das dann auch extern verkaufen, genau.
Was war so der, gab's da irgendwelche wichtigen Meilensteine? Auf dem Weg ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, jetzt habt ihr es gelauncht, ich kann es schon buchen, sprechen wir auch klein ein bisschen drüber. Gab's da so den, also hast du das mal ja einem befreundeten Startup zur Verfügung gestellt, die haben das genutzt und dann gesagt, ey cool, das ist hilfreich, mach doch da ein Produkt mit, oder ist das schon was, was du selber dann gemerkt hast?
Nee, das haben wir selbst gemerkt. Also wir haben es besser gesagt selbst entschlossen, haben gesagt, also wir hatten schon mal mit Leuten drüber gesprochen und das war eigentlich ein ganz gutes Zeichen, haben die gesagt, das ist ja voll naheliegend, macht ja super Sinn. Das sind eigentlich immer gute Ideen, wenn Leute so sagen, warum gibt's das noch nicht? Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch richtig machen, und da wir dann auch viel mit Daten arbeiten, und das ist ja schon ein Thema, wo du jetzt nicht einfach irgendwie, also nicht ein Dienstleister bist für Freelance, für PR oder sowas, sondern du arbeitest mit Daten und so, und dann haben wir gesagt, wir wollen auf Nummer sicher gehen, wollen eine GmbH gründen, und dann bekommt das Ganze natürlich sowieso oder gleichzeitig eine gewisse Ernsthaftigkeit, und dann haben wir das im Prinzip so aufgebaut, genau.
Okay, verstehe. Kurze Werbeunterbrechung. Jeder Cent zählt, wenn du dein Business ohne Investoren aufbaust. Deshalb brauchst du smarte Lösungen, die günstig, effizient und professionell sind. Und genau das bietet Squarespace, die All-in-One-Plattform für Bootstrapping-Gründerinnen, die ohne hohe Kosten eine professionelle Online-Präsenz aufbauen wollen. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Mit Squarespace erstellst du eine hochwertige Webseite in nur Minuten, wähle ein Design, passe es mit KI-gestützten Designintelligenz an und starte direkt durch. Und das Beste? Squarespace bringt alles mit, was du brauchst. Beispielsweise ein SEO-Tool, damit Kunden dich schneller finden, Online-Verkaufsoptionen für Produkte, Dienstleistungen oder digitalen Content und einfache Rechnungsstellung, um schneller bezahlt zu werden. Und das alles in einem Tool. Spare jetzt also Zeit, Geld und vor allem Nerven, starte deine kostenlose Testphase und sichere dir mit dem Code GRÜNDEN 10% Rabatt auf deine erste Website. Jetzt geht's also los. Code GRÜNDEN bei Squarespace verwenden oder einfach den Link in den Shownotes verwenden. happy-bootstrapping.de/square und den Code GRÜNDEN für 10% Rabatt. Werbung Ende. Ich habe jetzt hier schon viele Startups im Interview gehabt und so, und in der Regel fangen die mit Marketing an, Performance-Marketing oder Social-Media-Marketing, oder machen hier, wenn es kleine Leute sind oder so Side-Hustles, dann machen sie viel SEO. Wahrscheinlich ist es nicht die erste Idee, hey, ich brauche jemand für PR. Ist das so? Also, wenn ich jetzt ein kleines Startup bin, und bin ich ja selber auch, wie genau hilft mir das Tool? Also was kann ich damit machen? Ich brauche ja erstmal auch was, worüber ich schreiben kann, eine Geschichte, die ich erzählen kann.
Ja, ich glaube, viele haben Geschichten in der Firma und viel Wissen in der Firma, was sie aber nicht wirklich nutzen. Ich glaube, das kommt oft ein bisschen kurz. Ich habe eben nochmal in Vorbereitung heute Morgen den letzten Podcast gehört, den du aufgenommen hast. Sagte auch der
Stefan war das mit der
Stefan, genau. Oder der davor, weiß ich nicht mehr genau. Irgendwie auf jeden Fall einer meinte, der hat das Startup gelauncht und hat dann durch PR ganz gut Traction bekommen. So, und das ist das Thema. Also Marketing, was du sagtest, SEO, SEA sind alles sehr, also ich habe das immer so auf, habe es mal in der Uni wirklich so gelernt, und dieses Bild habe ich nicht vergessen. Wenn du SEO aufbaust, ist das halt du baust ein sehr gesundes Fundament auf. Wir machen auch SEO zum Beispiel. Wir kriegen einfach Organic Traffic über eine gewisse Zeit und so weiter und so fort. So, PR-Kampagnen oder generell PR befeuert das natürlich, du kriegst Backlinks, das ist also SEO, baust noch ein gesünderes Fundament auf, weil andere Seiten auf dich linken. Wiederum das Gute ist, wenn du PR machst, verlinken andere Seiten auf dich, was natürlich eine sehr hohe Glaubwürdigkeit nicht nur für Google hat, sondern wenn du jetzt darüber liest und sagst, guck mal, das PR-Journal schreibt über Blink, die sind ja PR-Profis, dann wird das ja irgendwie ganz interessant sein, das Thema. So, deswegen, ich glaube, ist das schon für Startups sehr wichtig. Ich glaube, gerade für Startups ist PR super wichtig, weil sie eben noch kaum Markenbekanntheit haben oder gar keine. Mhm. Das heißt also, und ich glaube, da musst du sehr relevant, sehr zielgerichtet sein, muss eine gute Story haben. Und ich glaube, jedes Startup hat eine gute Story oder hoffentlich eine gute Story. Wenn du nicht in Plattitüden endest und sagst, wir sind innovativ, wir haben das und das revolutioniert, sondern sei konkret, wie du es machst. Mhm. Und dann, glaube ich, kannst du eine relativ gute Story als Startup bauen und bist, glaube ich, in der Nische relativ schnell relevant. Also wenn du jetzt, viele Startups sind super spezialisiert, dann kriegst du, glaube ich, schon relativ schnell Traction in sehr relevanten Fachmedien zum Beispiel.
Mhm. Aber dann brauchst du ja eine ganze Menge an Journalisten und Artikeln und auch Magazinen, die du jetzt bei dir in Blink indizierst und als Datenbank zur Verfügung stellst. Jetzt, mein Bereich ist ja so Cloud und DevOps, das ist ja auch schon sehr speziell. Wahrscheinlich ist das Wärmepumpenbeispiel von dir einfacher. Also geh mal an dem mal ein bisschen entlang. Ich gehe rein und logge mich dann ein. Dann gebe ich ein erneuerbare Energien und dann kriege ich alle Artikel und alle Journalisten, die jetzt, was weiß ich, chronologisch geordnet in der letzten Zeit Artikel über sowas geschrieben haben, und dann kann ich eben gezielter recherchieren und die direkt anschreiben. Wie genau funktioniert das?
Genau so, wie du gerade sagtest, im Ungefähren. Also du siehst erneuerbare Energien, suchst du bei uns, unsere Suche sieht so ein bisschen aus wie eine Google-Suche, und dann siehst du dann im Prinzip die Artikel, die über das Keyword oder über das Wort oder über den Begriff oder die Thematik, besser gesagt, das ist das richtige Wort, erneuerbare Energien sprechen. Wir haben eine KI-Suche, das heißt also, auch wenn die über PV schreiben, würden die bei uns auch in der Suche aufkommen. Das ist ein großer Unterschied zu einer Google-Suche. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel der Heise über PV-Anlagen geschrieben hat, dann würdest du auch den Artikel bei uns angezeigt bekommen. Genau, und wenn du den Artikel dir dann durchgelesen hast und verstanden hast, wo es in dem Artikel drum geht, und du dann für dich festgestellt hast, ja, das ist ein Thema, das passt zu meiner Story und zu meinem Vorhaben sozusagen, dann, genau, könntest du den zu einer Liste hinzufügen, und dann würdest du im Prinzip im nächsten Schritt die E-Mail verfassen. Richtig.
Mhm. Und das, was du jetzt als Factsheet genannt hast, das ist was ich selber erstelle und dann einfach als Anhang.
Genau, wir erstellen das auch selbst. Das ist im Prinzip einfach Beispiel. Wir haben jetzt für uns selbst, sind wir gerade da dran, wenn wir live gehen, ist die wahrscheinlich schon online, haben wir 100 Pressemitteilungen analysiert mit Hilfe von KI von Startups und geguckt, was machen die für Fehler. Und dann haben wir gesagt, alles klar, die nutzen, sagen wir es als Beispiel, ich bin jetzt noch nicht 100% durch die Daten durch, aber die nutzen zu viele Buzzwords. Heißt also, und 70% nutzen das und das zu wenig und 30% vergessen die Kontaktdaten in der Pressemitteilung oder so zum Beispiel. Und diese Zahlen, Daten, Fakten würde ich einfach in einer übersichtlichen, sagen wir mal, DIN A4 Seite zusammenstellen, dass die Journalistin, der Journalist einfach mit der Pitch-Mail direkt weiß, worum es geht.
Mhm.
Genau, das ist ein Factsheet.
Erhöht denn, also wenn ich jetzt einen Pitch nutze, ist es dann auch angereichert? Also was ich mir jetzt vorstellen kann, du hast ja jetzt gesagt, ihr habt dann die E-Mail-Adressen von dem Journalist, wie auch immer die heißt, max.mustermann@verlag.de oder sowas.
Mhm.
Dann habe ich auch so Füllwörter und kann den auch direkt als Max Mustermann ansprechen. Und das erhöht ja wahrscheinlich alles ein bisschen die... mehr Authentizität der genau. Pitch-Mail, schreibe ich genau. Dann, füge dann auch Blink ein, ich habe hier gelesen, dass du über PV-Anlagen bei Heise geschrieben hast, in diesem Artikel, fand ich interessant, so kann ich das so individuell dann auch machen?
Genau, das macht die KI individuell pro Journalist automatisch, das heißt also, der erste Teilsatz bezieht sich da drauf, sagt, hallo Journalist, ich habe gelesen, du hast da und darüber geschrieben, ich würde daran gerne anknüpfen zum Beispiel. In diesen Prompt der Pitch-Mail haben wir relativ viel Prompt-Engineering reingesteckt und viel getestet, viel mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen, was eine gute Pitch-Mail ausmacht. Kurz, Bullet-Punkte, genau, direkt auf den Punkt kommen, wenig, das ist generell in der PR wichtig, wenig Adjektive, übertriebene Sprache, viel einfach neutral. Stell einfach die Sachen dar, die es sind. Man soll sich nicht versuchen, größer zu machen, als man ist. Und weil im Prinzip haben wir irgendwo auf der Webseite auch bei uns geschrieben, ich finde das einen super coolen Ansatz oder einen super guten Gedanken. Das hat auch mal eine Journalistin gesagt in einem Meeting bei uns, die jetzt in der PR arbeitet. Die meinte mal, Super interessant. Ich weiß den Anfang des Satzes nicht mehr genau, aber es ist ja eigentlich so. PR-Leute versuchen, die Firma so geschickt wie möglich irgendwie in der Pressemitteilung oder so zu platzieren. Oder das ist so die Unternehmenssicht. Die PR ist dann sozusagen Schnittstelle zwischen Kunden oder sonst irgendwas. Und die Journalisten versuchen eigentlich genau die Geschichte rauszuarbeiten und die Unternehmen so weit an den Rand wie möglich zu stellen der Geschichte. Mhm. Und je einfacher wir das machen als PRler, den Journalisten, desto wahrscheinlicher ist es eben auch, dass sie darüber schreiben.
Genau. Die E-Mail, die der Journalist bekommt, ist sie dann mit Blink als Absender oder ist es meine E-Mail-Adresse?
Das ist deine. Okay.
Also der Journalist, der kann jetzt nicht sehen, dass das über Blink verfasst wurde sozusagen.
Nee, genau.
Mhm. Okay. Ja, ist ja interessant, wie viele E-Mails bekommt so ein Journalist? Ich habe jetzt gedacht, so Pressemitteilungen, die gehen immer an irgendeinen Verteiler, aber wenn du die Kontakte hast, nutzt du ja wahrscheinlich dein Netzwerk schon aus. Also.
Ja, genau. Die meisten Tools arbeiten ja schon so, die es auch schon gibt, man verbaut sich einen Verteiler zusammen und schickt dann diese Pressemitteilung an diese Leute.
Ja.
Genau. Und deswegen bekommen Journalisten schon sehr viel. Mit einem von der FAZ habe ich mich auch dazu getroffen, der meinte, er bekommt so 400 E-Mails pro Tag. Und leider ist es das Problem, dass 350 davon echt Schrott sind. Er meinte auch, es würde mir so helfen, wenn jemand einfach mal kurz recherchieren würde, schreibe ich wirklich zu diesem Thema? Könnte dieses Thema wirklich in der FAZ Wirtschaftszeit abgedruckt werden? Und wenn man ehrlich ist, bei 350 E-Mails wäre das eigentlich ein absolutes dickes Nein. Und für die 50 kann ich mir durchlesen, dann macht das irgendwo vielleicht Sinn. Ich kann das in der Story einarbeiten und irgendwie lebt er ja auch von diesen Infos. Aber in den allermeisten Fällen ist es halt ziemlich großer Quatsch, der da kommt. Das ist eben dem geschuldet, dass sich Firmen oder Startups einmal einen Verteiler aufgebaut haben und an diesen Verteiler schicken. Und jemand, der bei der FAZ über PV-Anlagen schreibt, heißt nicht unbedingt, dass er über Wärmepumpen schreibt. Ist oft so, aber nicht immer so. Das heißt also auch, wenn man sagt, wir kennen unseren Pappenheimer, habe ich auch schon oft gehört, würde ich erstmal challengen, weil ja, ich kenne für unseren Wärmepumpen-Kunden kenne ich auch die Journalisten in Deutschland, würde ich sagen, die sehr relevant für Wärmepumpen sind. Aber es kann ja auch mal sein, dass die Wärmepumpenfirma eine Kooperation macht mit einer PV-Anlagenfirma. Hm. Und dann ist auf einmal ein ganz anderes Set interessant. Und das ist bei Startups auch so. Also, dass du halt, du hast die eine Story vom Gründer, dann die würde ich vielleicht eher an deutsche Startups oder Gründerszene geben. Aber wenn du sagst, wir bauen eine Lösung für Hochzeitsplanung, eine SaaS-Lösung, dann würde ich vielleicht eher in die Lifestyle-Presse gehen oder eher in die, in andere Medien eben.
Hm, verstehe. Ihr habt ja ein klassisches SaaS-Pricing, habe ich gesehen. Es gibt einen 59-Euro Freelancer-Plan, einen 229-Euro Regular-Plan, einen 359 Premium-Plan. Wie ist so die Unterschiede? Also kann ich als kleines Startup auch schon mit dem Freelancer-Plan anfangen in der Praxis?
Ja. Also haben wir eben am Anfang gesagt, ich komme ja aus dem SaaS-Bereich. Da war ja sozusagen mein beruflicher Start bei Quintly. Und was ich irgendwie nie mochte im SaaS-Bereich und heute auch nicht mag, ist, es macht schon Sinn, das zu tun. Ich weiß nicht, ich mag das aber irgendwie nicht, wenn man im S-Plan das und das nicht kann und im M-Plan dann das Feature ausgegraut hat oder so. Was wir gesagt haben, wir wollen das so machen, dass jeder hat jedes Feature, also jeder Plan hat gleiche Funktionalität und wir skalieren jetzt gerade mit den Usern sozusagen. Das heißt also, ein Startup könnte jetzt starten mit dem Freelancer-Plan und wenn es denen helfen würde, wenn sie 2-3 Personen haben, die dafür verantwortlich, die dann das Thema mitnutzen, wenn sie größer werden, können sie ein Upgrade machen und dann würde der Regular-Plan helfen. Und bei PR-Agenturen sehen wir, dass die dann zum Beispiel, die sind dann 10, 11, 12, 13 Leute im Team und den kaufen die den Premium-Plan und haben 10 Nutzer, die dann Zeit sparen durch Blink, genau.
Wie ist so die Verteilung der Pläne aktuell? Also in welchem hast du die meisten Kunden?
Die meisten im Freelancer-Segment. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, hättest du mich vorher gefragt. Ich hätte auch gedacht, dass die Mitte am stärksten genutzt wird, aber wir sehen gerade mehr Freelancer, aber von der Anzahl her, vom Umsatz her, aber mehr durch den Premium-Plan.
Okay. Und es gibt eine monatliche und jährliche Zahlweise. Das ist auch immer was ich immer ganz gern diskutiere. Ich glaube, bei jährlich spare ich einen Monat bei euch. Wie bucht jemand gleich ein Jahr oder ist so typischerweise eine Monatsbuchung?
70% bezahlen jährlich bisher. Ist natürlich cool, hat uns gefreut. Ich wollte nur die Flexibilität einfach lassen. Ich mag das immer nicht, wenn man dazu gezwungen wird. Und gerade auch ehrlich gesagt, da wir noch relativ jung sind, wir machen einen 7-Tage-Trial. Ich finde immer einen Trial, der zu lang ist, der hat so wenig Urgency drin. Und das ist dann so, ich habe jetzt einen Trial für einen Monat, dann gucke ich mal, dann ist ein Test keiner. Deswegen haben wir gesagt, 7-Tage-Trial. Und genau, da kannst du, glaube ich, schon mal grob abklopfen, passt das ungefähr für uns? Und wenn es ungefähr passt, nimmt man die 59 Euro in die Hand oder vielleicht die 300 Euro in die Hand und sagt, alles klar, wir testen das erstmal einen Monat mit mehreren Leuten und können dann wirklich mal ein richtiges, und dann ist da auch ein bisschen mehr Druck drin sozusagen. Und die Leute, Kunden, die das wirklich so machen, da siehst du auch, die kriegen direkt eine ganz andere Nutzung von den Leuten im Tool hin.
Okay, verstehe. Und was bedeutet Free Trial? Das heißt, ich kann mich einloggen, ohne Zahlungsdaten anzugeben.
Genau.
Und es ist einfach, und nach den 7 Tagen muss ich anfangen zu bezahlen. Da gibt es ja immer unterschiedliche Free Trials. Bei manchen muss ich immer gleich Kreditkarte hinterlegen und so weiter.
Ich finde auch, wäre auch für uns doof am Anfang oder von Unternehmerseite einfach nicht so schlau, glaube ich, gedacht. Wir sind halt noch ganz neu am Markt und ich finde, da sollte man auch aus unserem eigenen Interesse heraus die Hürde so klein wie möglich oder niedrig wie möglich halt, dass Leute einfach mal das Tool testen. So.
Ja.
Genau. Dann kommen wir auch super oft.
Ja, erzähl weiter.
Und dann kommen wir super oft auch einfach mit den Leuten in Gespräch, ne? Und das ist ja für uns, also Status jetzt ist ja auch unser, ich habe mir die Ziele so für die Quartale aufgeschrieben. Mein Ziel ist jetzt, müssen wir jetzt mal gucken, dass der Umsatz, dass mehr Umsatz reinkommt, das ist nicht mein primäres Ziel. Mein primäres Ziel ist, Leute rein ins Tool zu bekommen, die sollen das nutzen. Und ich möchte mit denen in ein Gespräch kommen, zu verstehen, warum, was haben sie gut gefunden, was nicht so gut. Und dann mappen wir das Ganze so in einem Miro-Board und gucken, wo was wird viel gefeedbackt, was wird wenig gefeedbackt. Und dann können wir so auch die Product Roadmap ein bisschen priorisieren.
Ein Freemium-Modell hast du ja aber nicht gemacht. Du hättest jetzt ja auch sagen können, du kannst hier kostenlos 10 Adressen recherchieren im Monat oder sowas.
Nee, das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Genau. Wir sehen aber das auch schon, dass Leute das so machen im Free Trial und sagen, wir haben jetzt da unsere Kampagne schnell recherchiert, die Sachen exportiert und danke, ciao. Dieses wird's immer geben, ist auch in Ordnung. Ja. Habe ich auch schon bei Tools so gemacht, glaube ich. Macht jeder mal irgendwie so, dass man den Free Trial ausnutzt. Aber genau. Also ich glaube, der Start ist, also wir merken auch ehrlicherweise für alle Leute oder für, ich formuliere es anders. Wenn wir in eine Preisdiskussion kommen, ist eigentlich, dann sieht die Person den Nutzen nicht. Und dann ist es auch besser, wenn sie es nicht kauft, ehrlich gesagt. Für alle Leute, wo wir einen Nutzen schaffen, die sagen, das sind ja dann, sagen wir mal, pro User irgendwas zwischen 35 und 59 Euro pro Monat. Wenn man das nicht sieht, dann ist das auch kein Tool für dich, sozusagen.
Ja. Ja, ist eine Stunde Arbeitszeit, je nach Stundenlohn, so, ne? Kannst du rechnen, die du dir und die sparst du, wenn du das regelmäßig brauchst, locker ein. Ich habe mich jetzt nur gefragt, ob ich als Startup das regelmäßig brauche oder so. Wahrscheinlich reicht mir da erst schon mal aber die Trial, wie du es beschrieben hast. Und dann habe ich mal meinen ersten Schwung draußen.
Ja, genau.
Und dann schaue ich mal, wie es ankommt, ne?
Genau. Und dann, wir haben jetzt ein paar Startups aber auch, die gesagt haben, fanden wir cool. Wir brauchen es immer mal wieder im Jahr und entweder machen wir es jetzt irgendwie, schließen wir es monatlich ab, aber wie du es schon sagtest, da du ja bei uns 20% sparst, das waren so die Cases, wo die gesagt haben, komm, die paar hundert Euro nehmen wir jetzt immer in die Hand und haben ein PR-Tool. Wenn wir 2, 3, 4, 5, 6 Mal im Jahr PR machen, haben wir dieses Tool, wir haben Zugriff zu und dann läuft es genau.
Und kann man dann auch euch dazu buchen als Service, also um mir so eine Pressemitteilung zu schreiben, so ein Factsheet zu schreiben, so einen Pitch aufzubereiten, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich eine coole Platzierung landen kann?
Wir sind gerade, also wie ich eben meinte, es wird wahrscheinlich schon live sein, wenn der Podcast live geht, dann kann man die Pressemitteilung und das Factsheet mit KI schreiben lassen. Bei uns haben wir so eine Maske, wo wir Input sammeln, was wir brauchen, und dann haben wir super viel Arbeit reingesteckt in das Prompt Engineering von dem Prompt dahinter. was auch so ein bisschen die Frage entkräftet, kann ich ja selbst mit ChatGPT machen? Ja, kannst du oder mit Claude oder mit sonst irgendwas, aber wir haben so viel Arbeit in diesen Prompt reingesteckt, dass die Pressemitteilung wirklich so ist, mit unfassbar vielen Tests, mit wir haben Workshops besucht zum Thema Advanced Prompting und wir haben intern gesprochen, wir haben mit Mathematikern uns ausgetauscht, wir haben uns mit Journalisten ausgetauscht, wie das am besten der Output ist. Also das ist schon, das sollte man, ich glaube, hat man als PRler nicht die Zeit für im Arbeitsalltag. Genau, aber ansonsten kannst du uns jetzt erstmal noch nicht buchen. Wollen jetzt keine Dienstleistung machen, wollen uns schon auf das Produkt gerade fokussieren. Was wir aber anbieten ist, oder wir haben so einen Freelancer-Pool. Heißt also, wenn du jetzt sagst, du, ich finde jetzt Blink ganz spannend, komme aber gar nicht weiter ohne Dienstleistung oder jemanden, der sich damit ein bisschen auskennt, dann haben wir so ein Mapping oder wir haben so intern ein paar Docs, einige Docs gesammelt, wo wir die Freelancer, die uns nutzen, können wir dann empfehlen, wenn wir sagen, alles klar, das und das sind da und darauf sind die spezialisiert. Und dann geben wir das gerne an die weiter, genau.
Ah, interessant, okay. Ja, das macht natürlich Sinn und du kannst jetzt so das Produkt ausbauen. Ich frage deshalb, weil ich hatte jetzt in der Folge von letzter Woche, die kam jetzt dann, es war Folge 107, da war der Stefan, den angesprochen, der hatte Swift Brief, das ist so eine AI-SEO-App, die erstellt so Briefs, worüber du dann schreiben kannst. Was ich aber eben interessant fand, du kannst auch so einen SEO-Roadmap buchen bei ihm. Also du kriegst dann quasi, du zahlst einmalig was und er erstellt dir eine Roadmap für deine Webseite, für welche Keywords ranken deine Wettbewerber, wo solltest du reingehen, wo solltest du was drüber schreiben. Und dann kriegst du Credits für das Tool wiederum. Ne? Was ich ganz interessant finde, dass das verknüpft. Und es gibt eben auch so Public Roadmaps von ihm, die du auf YouTube anschauen kannst, dass du bildet halt ein bisschen Trust. Und ist interessant, diesen One-Time-Umsatz dann mit der SaaS-Variante zu verknüpfen. Das fand ich,
ich spannend. Ja, richtig gut. Coole Idee.
Ja, meine nächste Frage geht dann auch schon ein bisschen weiter Richtung KI, AI. Du hast jetzt ein bisschen angesprochen, ChatGPT und Claude. Was nutzt du denn selber, um solche Prompts zu erstellen? Einen Mix aus verschiedenen Modellen oder konzentriert ihr euch auf eins, das besonders funktioniert für diesen Bereich?
Ja, wir haben viel getestet und wir haben die besten Ergebnisse tatsächlich mit OpenAI, mit der OpenAI API bekommen. Kann auch daran, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es, also man sagt hier immer für Textverarbeitung und so ist Claude besser geeignet. Vielleicht verstehen wir auch besser oder können wir besser OpenAI prompten bei uns intern. Wir haben bessere Ergebnisse damit und wir werden das wahrscheinlich auch auf Dauer oder auf längere Sicht die Option stellen, was man nutzen möchte, um mit dem Output auch zu spielen. Aber gerade jetzt haben wir es zwei, dreimal getestet jetzt in dem ganzen Prozess und irgendwie war immer OpenAI besser. Wir haben auch so Blindtests gemacht und um nicht gebiased zu sein. Und immer war es irgendwie besser, war das Ergebnis dort besser.
Ah, interessant. Also ich nutz für Content auch viel Claude mittlerweile einfach. Ja. Weil,
ich selbst auch, ehrlicherweise. Ja. Nur für den Fall irgendwie, ja.
Hat für mich besser funktioniert. Interessant ist halt, deshalb, muss ich meine Subscription mitbringen oder ist sie bei euch in der Subscription bei euch dann mit drin?
Genau, die ist mit drin.
Okay, das heißt, ich habe keine weiteren Kosten oder sowas dann.
Nee, genau. Die haben wir sozusagen.
Die habe ich ja sowieso. Wie ist ansonsten euer Tech-Stack? Jetzt bist du, ich weiß, du bist nicht der Techniker, aber weißt du, wie die Plattform entwickelt ist, was für Technologie ihr da nutzt?
Ich glaube, ich würde jetzt relativ viel durcheinander schmeißen. Ich glaube, ich würde relativ viel durcheinander schmeißen. Ja, ich lasse es gerade lieber alles sein.
Das können wir auch überspringen, kein Problem.
Killt mich Felix.
Ja, alles gut. Ich frage ihn im Nachgang einfach dann, ja. Ja, dann kommen wir natürlich nicht drum herum, um über Marketing und PR zu sprechen. Ist jetzt der Podcast-Auftritt für dich PR oder Marketing?
Der wäre für mich eher PR. Was wir aber machen, hat übrigens Georg Rädt beim Gründerszene-Podcast auch gefragt. Ja, nee, auch wenn ich jetzt PR für Kunden mache, würde ich PR oder würde ich Podcast unter PR fassen. Aber die Grenzen sind fließend, ne? Das ist einfach so, finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Wir machen Marketing bei uns, kann ich mal kurz sagen. Also wir sind schon, glauben schon, dass SEO ein relevanter Channel für uns werden wird. Ich glaube, dass viele Companies das noch nicht so als so wichtig erachten, dass da, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial auf dem Markt ist. Wir sehen auch schon, dass wir auf einige Keywords echt gut ranken, was ich jetzt auch vorher nicht so gedacht hätte. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir einen guten Redaktionsplan aufbauen, genau, ein Mittellink zwischen SEO-Artikeln oder SEO-fokussierten Artikeln und echt guten PR-Stories sozusagen. Da sind wir gerade an der ersten größeren dran, wo ich eben gesprochen hatte oder eben erzählt hatte von die 100 Pressemitteilungen von Startups, die wir analysiert haben. Kann ich auch gerne dir einen Link mal schicken, können wir die Shownotes packen. Ja. Vielleicht wird sicherlich eine ganz coole Story. Sowas machen wir. Dann haben wir jetzt im PR-Journal, haben wir auch mal ein Editorial gekauft. Ist für uns natürlich super, super, super relevant. PR-Journal, PR-Report und so weiter und so fort. Da würden wir uns sicherlich auch da finde ich Editorials sinnvoll. Und ansonsten wollen wir schon versuchen, dass wir selbst gute PR machen, ne? Dass wir viel, viel Sichtbarkeit haben. Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig am Anfang, dass wir einfach als New Kid on the Block einfach über uns gesprochen wird an vielen, Ecken.
Ja, verstehe. Wir haben ja im Vorgespräch, glaube ich, drüber gesprochen. Podcast kann ich aber euch noch nicht suchen, weil das finde ich, ich merke das auch, ich bekomme jetzt so für gerade größere Firmen, kriege ich dann schon auch von PR-Agenturen Anfragen für die Platzierung im Podcast. Mhm. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Du kannst das auch bei uns suchen. Du kannst bei uns auch findest bei uns auch Podcasts. Genau, die Artikelsuche ist bei uns deutlich granularer, tiefgehender und auch ehrlicherweise ein bisschen besser. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt gerade nicht mehr Daten bekommen über die API, die wir nutzen. Aber das ist bei uns auf der Liste, das werden wir auch im Q1 nochmal deutlich angreifen, weil wir selbst sehen Podcasts, sehe ich als super, super wichtig an. Ich persönlich bin aber auch ein bisschen gebiaster, ich höre auch einfach selbst sehr gern Podcasts. Genau, also wir haben zum Launch von Blink, haben wir welche sehr lange im Voraus geplant, dass wir in 5-6 Podcasts in der Launchwoche gelauncht wurden und das hat am Anfang schon richtig, richtig viel gebracht. Ne? Also ich glaube, der Start war wirklich gut, hatten irgendwie innerhalb von wenigen Wochen über 250 User im Tool.
Okay, cool.
Und das fand ich schon cool. Und das war, glaube ich, maßgeblich den Podcast geschuldet.
Ah, hast du mit denen dann allen auch gesprochen, wenn die nicht konvertiert sind, so? Was hat dir nicht gefallen? Ist ja auch so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, das ist ja auch wichtig, was das Produkt betrifft.
Ja, voll. Ich habe mit sehr, sehr vielen gesprochen und bin auch sehr dankbar und sehr erstaunt darüber gewesen, wie viel Zeit sich die Leute genommen haben. Also es ist richtig, richtig cool. Also auch wenn das Feedback war immer nett, immer wertschätzend und aber auch ehrlich und das ist halt das Wichtigste eigentlich. Deswegen haben wir auch habe ich die User-Interviews auch geführt. Ich habe witzigerweise irgendwie sehr viele Freunde, die im Product-Bereich arbeiten, Firmen wie Idealo und so und da auch echt guten Stuff machen. Und oder einer meiner besten Kumpels habe ich gefragt, was man denn machen soll im Produkt. Wie entwickelt man das beste Produkt? Und er meinte auch, am Anfang einfach nicht überkomplizieren. Einfach User-Interviews. Hat mir ein Buch dafür empfohlen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. The Mom-Test heißt das. Falls du nickst, sonst hättest du schon
wurde
mal gehört.
Wurde hier schon öfters genannt.
Ja. Achso, ist richtig gut. Ist ein ganz kurzes Buch. Genau, und da entlockt man Leuten ein bisschen Ehrlichkeit in Interviews. Genau, weil man ja oft sehr höflich ist, weil man nicht, also genau. Ja, genau, wenn man am Tester zeigst es.
Da hat nicht so viele Seiten, also das liest man mal kurz durch. 123.
Voll krass.
Von Rob Fitzpatrick ist selber auch ein SaaS-Gründer.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen. Das sind einzelne Bücher, die man, glaube ich, ab und zu mal lesen sollte. Das hat mir super geholfen. Und ja, mit den Leuten, wir haben wirklich viel mit Leuten gesprochen. Und da haben wir am Anfang gedacht, Alter, okay, krass, das Feature ist so wichtig. Okay, dann priorisieren wir das höher. Genau, hätte ich oftmals nicht so gedacht.
Okay. Ich habe gesehen, im Footer habt ihr auch ein WhatsApp-Newsletter drin. Ich hatte es mal für einen Podcast probiert, es hat bei mir gar nicht funktioniert. So, da haben wenig Leute sich subscribed und da habe ich es aufgehört.
Ertappt.
Ha, funktioniert es bei euch?
Müsste ich von der Webseite nehmen, gibt's nicht mehr. Aus dem gleichen Grund. Okay. Wir müssen uns fokussieren. Wir sehen, dass LinkedIn gut funktioniert. Mein persönliches LinkedIn funktioniert ganz gut. Und das LinkedIn von Blink hat auch Interaktionen. Die Leute schreiben uns danach. Super interessant zu sehen. Wir haben einen LinkedIn-Post, Leute kommentieren und danach loggen sie ins Tool ein. Wieder Touchpoint gehabt. Touchpoint ist, glaube ich, super, super, super wichtig. Und da ist ich finde LinkedIn, glaube ich, erstmal wichtiger für. Aber wir auch sehen, wenn wir Leute anschreiben über E-Mail, die Responses sind echt nicht so gut. Wenn ich die persönlich auf LinkedIn anschreibe, viel, viel, viel besser.
Okay. Was denkst du, woran es liegt?
keine Ahnung, ich habe überlegt, ob PR-Leute einfach gerne auf LinkedIn abhängen. das kriegen, I don't know, aber das könnte schon sein. E-Mails irgendwie, also wenn Feedback kommt, was einfach viel qualitativ hohes Feedback ist, kommt das oftmals über E-Mail. Aber so dieses, hey, hab gesehen, du hast Blink getestet, lass uns doch mal sprechen oder so und so weiter. Das funktioniert besser über LinkedIn. Genau, okay. Und deswegen haben wir auch gesagt, ganz ehrlich, WhatsApp-Newsletter, ich finde es eine geile Idee. Ich lese den lese die Newsletter gerne, auch von Philipp Westermeier und Co., einfach so ein bisschen casual. Und gesagt, hier, das sind drei Themen, die wir diese Woche auf der Liste hatten und so. Ich fände das super cool, werde das auch irgendwann einmal verfolgen, würde ich wirklich gerne haben. Oder könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber Status jetzt ist es erstmal kein Thema.
Hat ich finde es erstaunlich, dass jetzt bei OMR gerade das WhatsApp-Thema, ja gut, es wird ja sehr prominent immer platziert, aber es scheint ja zu funktionieren. Und ich finde zum Beispiel aber die UI, UX grauselig. Ne? Du hast hier, steht quasi alles in einem Satz, egal wie lang er ist. Es ist ja nicht formatiert, es gibt keine Überschriften.
Das stimmt.
Du musst es quasi ganz lesen und dann klickst du auf einen der Links oder Buttons und dann kriegst du erst die weiterführende Information, dass du eine Interaktion generierst. Aber
das ist
finde ich überraschend auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Das stimmt schon. Könnte man sicherlich besser machen. Du hast natürlich auch bei WhatsApp nicht so die mega vielen Möglichkeiten, wie du es gestalten kannst, alles. Aber ja, ich finde das generell cool. Ist auf jeden Fall mal ein Test wert. Und die Frage ist, ob man so viel, also im B2C-Bereich funktioniert es ja ganz gut, ne? Aber ist ja schon was anderes, ob du jetzt PR-Themen in der Hosentasche haben willst, so, und dann das auch noch auf dem Handy hast. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, wenn es sehr, ich persönlich würde es sehr, sehr, sehr casual halten und nicht jetzt Produkt-News, kann man vielleicht erwähnen. I don't know, wie man es genau machen würde. Ich würde es auf jeden Fall sehr locker halten und dann, glaube ich, könnte ich mir das schon gut vorstellen. Aber ja.
Okay. Ja, also ich habe im Podcast ja immer wieder ein bisschen so auch kleinere Gäste, oder ich kenne auch über so eine Gründer-Community auch einen Haufen Leute, die nebenher eine App bauen als Side-Hustle. Mhm. Ne? Wenn die jetzt sagen, okay, ich habe hier 500 oder 1000 Euro, wo ich jetzt Marketing-Budget habe, würdest du denen empfehlen, eher also Richtung SEA zu gehen, was du jetzt aus deiner Historie hast? Oder nehmen wir an, ein Freund baut so eine App, um Tauchgänge zu locken zum Beispiel. Mhm. Würdest du dem sagen, naja, es ist so nischig, geh doch lieber an PR, an Tauchmagazine und versuch dort einen Artikel zu landen? Ist das erfolgsversprechend, sowas?
Also ich glaube schon, dass das sehr erfolgsversprechend sein könnte. Also gerade so kleine Fachmagazine, die ist, also jetzt im Thema Tauch-App oder so, das ist ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Redaktionen, die dahinter sitzen, auf jeden Fall mega dankbar sind für solche News. Ist doch ein mega gutes Thema für die. Also man sieht das ja, ich finde das schon so, dass in der Fachpressewelt manchmal solche News fehlen von Neuentwicklungen oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich das auf jeden Fall machen. Das Gute in der PR ist ja erstmal, dass man die Geschichte so baut, dass sie für die Redaktion relevant ist und dann wird die auch abgedruckt oder erwähnt, ohne dass sie Geld kostet erstmal. So war das ja bei uns im Beispiel PR-Journal auch. Ich habe mit dem Chefredakteur gesprochen, habe gesagt, hier, wir launchen ein PR-Tool und dann meinte er, oder habe ich gesagt, das können Sie gerne sozusagen begleiten, kann man einen Artikel zu schreiben oder können Sie mich interviewen für, wenn Sie Lust zu haben, fand er interessant. Jemand wagt eine Gründung im PR-Bereich, Und dann haben wir dazu einen Artikel gemacht, der hat erstmal nichts gekostet und dann haben wir aber auch gesagt oder gesehen, das hat auf Interesse gestoßen, sind Leute auf Blink gekommen und haben sich Test-Accounts gemacht, haben wir dann auch getrackt so oder gesehen und mit Leuten gesprochen, woher kennst du uns, vom PR-Journal zum Beispiel, und dann haben wir gesagt, komm, die, keine Ahnung, wie viel das gekostet hat, ich sage mal 1000 Euro, irgendwas um den Dreh, die haben wir jetzt genommen und haben gesagt, lass uns doch nochmal ein Advertorial schreiben, wo man natürlich dann auch ein bisschen werblicher sein darf oder eben auch sein Thema sozusagen in den Mittelpunkt stellen kann und aber auch mal sein Produkt erwähnt.
Okay.
Genau.
Interviews hast du jetzt ein paar Mal erwähnt auch, das fand ich interessant, das ist so, fällt mir schon auch auf jetzt so bei egal ob jetzt beim Spiegel Online, bei Zeit, die Anzahl der Interviews, die nimmt da auf jeden Fall zu. Frage ich mich jetzt gerade, ist das quasi der schriftliche Konter auf die Popularität der Podcasts? Aber weil du jetzt auch erwähnt hast, biete ich ein Interview an, ist ja auch wahnsinnig interessant, weil es ja wahrscheinlich erfährt man viel mehr über den Menschen dann auch hinter dem Produkt. Ist das so dein Eindruck auch?
Wäre auch mein Eindruck, ja. Also auch in der PR, nicht nur bei uns bei Blink, sondern auch wenn ich noch Kundenarbeit mache, sehen wir da schon, das funktioniert ganz gut. Also immer die Person ist nicht oftmals nicht so entscheidend, sondern die Geschichte dahinter, ne? Was hast du für eine Geschichte zu erzählen? Worum geht's wirklich? Warum ist die Person jetzt relevant oder das Produkt dahinter interessant? Das geht dann eher um die Problemlösung. Das ist auch ein großes Problem in der PR, dass Firmen oftmals sehen das als Marketing-Channel und das ist es halt nicht. Das finde ich halt super wichtig zu betrachten. Und deswegen sollten die Pressemitteilungen auch eher ein bisschen zaghafter sein, ein bisschen neutraler formuliert sein und nicht voller Buzzwords sein. Das kannst du auf der Webseite machen. Ich bin sowieso nicht so der Riesenfan von. Aber generell macht das in der PR wirklich gar keinen Sinn, weil das nur die Journalisten abschreckt oder eben auch die deren Arbeit oder Leben schwerer macht, weil sie das ja eh nicht so abdrucken werden.
Ja. Hast du auch lokale Presse dann drin in Blink? Also frage ich mich jetzt gerade. Ich hatte hier neulich ein Startup, die Treasy heißen die machen so Socken, so nachhaltige Socken und die haben relativ viel, also die kommen glaube ich aus der Tübingen, der Ecke Stuttgart, haben da relativ viel Lokalpressebegleitung von ihrer Gründung gehabt. Und ich glaube, es hat denen auch viel gebracht, weiß es nicht genau, wie sie es geschafft haben, aber hast du das auch drin? Ist das was, wo du denkst, das sollte man auf jeden Fall bespielen?
Voll, 100% haben wir drin. Müssen wir, glaube ich, auch noch besser werden, dass wir da noch mehr abdecken in der Lokalpresse. Das ist auch bei uns auf dem Plan. Das beobachten wir gerade. Wir beobachten unsere User gerade ein bisschen, was sie so recherchieren und gucken da schon, welche Regionen und auch welche Fachmedientiefe wir wo nachziehen müssen. Da haben wir immer einen Blick drauf und sind wir auch sehr dankbar drüber, wenn wir zusammen mit unseren Kunden wachsen können. Zum Beispiel haben wir gerade ein Kunden, der sehr aktiv in Österreich und Schweiz ist und da sind wir auch noch nicht so gut wie in Deutschland und mit denen zusammen fügen wir jetzt neue Quellen sozusagen in Blink hinzu, dass wir dann da noch in die Tiefe gehen. Also da sind wir immer super, super offen für und wenn ein Startup sagt, hier würden gerne im Thema Sport tauchen, was machen oder so, sind wir die Letzten, die sagen, nee, das gibt's bei uns nicht, sondern wir würden das noch hinzufügen. Die Frage ging um Lokalpresse. Ja, ich glaube, Lokalpresse ist super wichtig. Also, ne, PR-Tool aus Köln macht irgendwas. Den Engel haben wir jetzt noch nicht gespielt. Aber gerade bei so Produkten, wir haben Innovatoren in der Region. Das, glaube ich, kommt super. Genauso wie Fachpresse. Also, die Wirtschaftswoche und das Handelsblatt würde ich erstmal als Startup, als Wunschszenario, Zielmedium im Hinterkopf behalten. Aber erstmal Groundwork zu machen, zu sagen, alles klar, lass uns doch mal in unsere Region unsere Gründerstory spielen, lass uns doch mal in die Fachpresse gehen und lass doch mal mit den Tauchmagazinen sprechen für die Logbuch-App. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste.
Ja.
Und die Frage habe ich eben nicht richtig beantwortet mit den 500 Euro. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir haben bis jetzt noch keine super gute Erfahrung mit Google Ads und so gemacht. Das würden wir aber auch erst machen, dann in einem vernünftigen Scale, wenn wir Product Market Fit haben, also das ist so bis dieses Jahr der Plan, dann kannst du, glaube ich, sagen, alles klar, wir haben 50 whatever Kunden, dann würde ich da auch nochmal Geld für ausgeben wollen, so, und die 500 Euro würde ich jetzt erstmal, ich würde es mir erstmal sparen und dann würde ich mal gucken, was ich damit mache und würde ich erstmal dann machen, wenn ich sehe, alles klar, dieser Channel funktioniert gut, dann würde ich das machen. Wenn LinkedIn gut funktioniert, gib 500 Euro für LinkedIn Ads aus. Und wenn du merkst, okay, dieses Tauchmagazin hat bei mir gut funktioniert, würde ich 500 Euro für ein Editorial nachschießen da. Also erstmal gucken, was funktioniert, würde ich dran gehen.
Also ich hatte früher auch ein, zwei Startups und das aber auch schon 10 Jahre plus her. Da gab es so Services wie für 80 Euro in 100 Presseportalen genannt werden. Aber das waren halt dann so kostenlose Presseportale und so. Gibt es sowas heute noch, ist sowas sinnvoll, dass du Hauptsache irgendwie Nennungen und Links hast oder ist es mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Es gibt's noch, glaube ich, aber ich finde, das bringt nichts, ich finde, das ist auch nur unprofessionell, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das gelesen wird, man kann es mal testen, also für 80 Euro würde ich es vielleicht mal testen, mal gucken, was dabei rumkommt, ob man irgendwie einen Klick mehr auf der Webseite hat oder ob man einen Anruf bekommen hat oder so. Ich würde, das ist auch der ganze Ansatz von Blink, ich würde nicht in die Breite gehen. Ich würde nicht mit der Schrotflinte durch die Gegend laufen, sondern würde zielgerichtet sagen, guck mal, wenn du jetzt am Beispiel der Tauch-App bist. Was bringt dir das, wenn du in 200 Portalen online bist? Das interessiert ja keinen, sondern es interessiert ja eine ganz spezielle Leute an Tauchern in Deutschland. So, dann würde ich doch eher sagen, lass doch geh doch ganz zielgerichtet an diesen Chefredakteur von diesem Mini-Blog und davon gibt es vielleicht 2 in Deutschland wahrscheinlich. Guck doch mal, die 2, mit denen Kontakte zu haben, wäre doch sinnvoll. Und vielleicht kriegst du auch die Taucher noch getargetet über Facebook oder Instagram. So. Oder vielleicht gibt es einen Tauchinfluencer. Vielleicht ist das ja auch eine sinnvolle Sache. Ja, jemand, der viel tauchen geht und der Deutscher ist, gibt dem vielleicht versuchen, Kontakt herzustellen oder so. Das finde ich viel, 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 viel sinnvoller und gibt viel mehr Trust für eine Marke, als wenn du jetzt irgendwie so ein breites Ding da rausballerst.
Wie ist euer Firmensetup eigentlich? Ihr habt gleich eine GmbH, glaube ich, gegründet, oder?
Ja.
Zu zweit? Genau. Oder du hast vorhin 4 angesprochen, also oder habt ihr das so als eine Mischung gemacht, alle 4?
Nee, wir sind, genau, die 2 sind sozusagen angestellt und Felix und ich sind die Gründer und haben noch ein paar Gesellschafter. Unter anderem sind meine 2 Chefs, was ich sehr cool finde, meine ehemaligen 2 Chefs von Quintly sind Mitgesellschafter bei Blink. Das finde ich mega cool. Die helfen uns auch echt viel. Die sind 2 Techies. Heißt, wir hatten vor Weihnachten ein großes Update zum Thema mehr persönliche E-Mails im Tool, DSGVO-konforme persönliche E-Mails im Tool. Da haben die uns richtig viel geholfen und ansonsten habe ich jetzt am Freitag noch mit Alex gesprochen, Financial Planning und alle Sachen, die er schon 1000-fach gemacht hat und ich, für mich alles ziemlich neu sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, so eine Person oder so Personen noch als, ja, Unterstützer zu haben.
Das heißt, sie wirken so ein bisschen wie ein Business Angel und haben euch auch ein kleines Startkapital zur Verfügung gestellt?
Genau, und haben dann für Anteile bekommen, genau.
Ja. Ist das für dich ein Ziel dann, also so ein Business Angel hat ja häufig dann auch im Hinterkopf, jetzt weiß ich, der Alex und die sind selber eher so die Bootstrapper, haben glaube ich aber jetzt auch eine Firma mal verkauft letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Was ist so dein Ziel? Würdest du, ist das ein Investment Case groß oder ist es eher was du gechillt über Jahre zu einem großen Unternehmen bootstrappen kannst, sodass du gut von leben kannst, sage ich mal?
Also ich weiß nicht, ein VC-Case wäre ja eigentlich 100 Millionen Umsatz oder nothing so, ne? Das ist ja eigentlich ein VC-Case. Ich weiß nicht, ob das ein PR-Tool, ob das der beste VC-Case ist. Ich persönlich, mein Ziel ist erstmal jetzt, dass wir das Thema, also ich fände es mega erfolgreich, wenn wir überhaupt in den Modus kommen würden. Wir sind eine echte Firma. wir haben ein paar Festangestellte, wir sind alle, arbeiten wir fest dran, wir haben genug Umsatz, um unser Leben gut zu finanzieren und machen ein geiles Produkt. Das fände ich erstmal super krass erfolgreich, ehrlich gesagt, weil wir wissen ja, dass die allermeisten Startups scheitern. Aber genau, auf lange Sicht würde ich, glaube ich, erstmal das Ziel haben, eine coole, gesunde Firma aufzubauen. Mein Ziel wäre nicht, so groß, sehr groß zu werden. Ich glaube, du kannst super krass effizient sein mit einem kleinen Team. Das wäre mein Ziel. Das finde ich cool. Und eine coole Mischung zwischen Remote Work, vielleicht ein kleines Office, wo man sich ab und zu trifft oder vielleicht kein Office und 2 oder 3 Mal im Jahr irgendwo hinzufahren und zusammen die Köpfe zusammenzustecken und gute Features zu bauen und cooles Marketing zu machen und ja, ein gutes Produkt zu haben. Das wäre so mein Ziel, glaube ich. Ob man es dann irgendwann verkauft oder ob man das über Jahre groß machen möchte, boah, das weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Das heißt, du hast jetzt von den Business Angels aber auch keinen Druck da, was abzuliefern, sage ich jetzt mal. Oder die nächste Runde zu machen oder sowas.
Nee, genau, haben wir nicht. Den Druck machen wir uns dann, wenn selbst, dass wir jetzt sagen, komm, jetzt machen wir das nächste Feature, müssen wir jetzt mal rausballern und Umsatz müssen wir jetzt mal fahren. Aber wir sind ja noch wirklich super early, ne? Also Oktober gelauncht, wir sind 3, 4, also wir sind 4 Monate live. Ich glaube, der Start ist gut. Ich glaube, wir müssen jetzt sehen, dass wir nie den Kontakt zu unseren Usern verlieren, die richtigen Features nachziehen sozusagen. Und dann einfach Retention im Tool zu bekommen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also einfach, dass Leute häufig reingehen, den Nutzen sehen, Blink zu nutzen, genau. Und dann, genau, auf mittelfristige Sicht auch einfach noch mehr Kunden bekommen.
Ja. Ist das was auch international funktioniert? Das ist ja, wir haben jetzt nur über Deutsch gesprochen. Ja. Wahrscheinlich funktioniert in Österreich und Schweiz das ähnlich mit den Journalisten und so weiter. Aber ist das was du dir auch anschaust? Gibt es irgendwelche internationalen Wettbewerber, die das auch, was weiß ich, schon in den USA machen oder in Frankreich oder in UK?
Ja, gibt es schon so ein paar. Also es gibt so ein paar Spezialistentools. Also zum Beispiel unsere AI-Section ist mir letztens untergekommen, dass im Prinzip, da gibt es ein Tool im amerikanischen Markt für. ganz witzig, weil es eine Userin meinte, und die kenne ich gar nicht. Es gibt so unfassbar viele Tools, glaube ich, dass ich da auch nicht alle kenne. Aber eine meinte sie, ja, cool, weil ich ihr so ein bisschen geteased habe, was wir gerade bauen. Dann meinte sie, ja, cool, es klingt genau wie das Tool aus den USA. Und ansonsten diese Presseverteiler-Tools, die gibt's ja schon sehr lange und gibt's auch sehr viel. Es gibt auch sicherlich im US-amerikanischen Markt auch Tool-Anbieter, die in einen zielgerichteteren Ansatz fahren als wir. Mhm. Genau, müssen wir mal gucken. Also die Internationalisierung ist auf jeden Fall jetzt noch kein Thema, wird aber bestimmt irgendwann schon ein Thema werden. Ob es dann englischsprachig ist, könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Mhm. Finde Spanisch
ja, ich glaub, auch interessant. Ja, wird ja wahrscheinlich überall recht ähnlich funktionieren, dieser ganze...
Ja.
Also ist ja nicht speziell auf Deutschland, dass du eine Pressemitteilung hast, sondern...
Nee, wir Update. Haben das auch in der... Ja, nee, die auch für andere Kunden, für die Berlin Brands Group, haben wir damals viel internationale PR gemacht. Mhm. Funktioniert genauso eigentlich.
Okay. Ah ja, sehr also interessant. Was hast du jetzt am Freitag für Ziele festgelegt dann? Ist es so, keine Ahnung, möchtest du eine gewisse Anzahl an Kunden haben? Möchtest du eine gewisse Anzahl an Umsatz haben bis zum Ende des Jahres? Gibt es so richtige Milestone-Planung, wo man dann auch dran sagt, okay, wir machen weiter und wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja, gibt's schon. Das habe ich jetzt schon, das war jetzt nicht das Gespräch am Freitag mit Alex, aber ja. Da haben wir auch drüber gesprochen. Aber ja, wir haben schon so Oktober bis Dezember, Januar bis März, April und so weiter und so fort, dass wir gesagt haben, dann wollen wir Product Market Fit erreicht haben. Ist ja relativ engmaschig zu sagen, dass wir, okay, dann brauchen wir 50 Kunden. Das muss auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres passieren. Mhm. Genau, aber ja, wir haben das, also was wir schon ganz gut gemacht haben, in den ersten Monaten ist im Prinzip unser Ziel erreicht, die Interviews zu führen, darauf basierend die Product Roadmap sozusagen einmal glatt zu ziehen, und jetzt im Prinzip auch, was ich jetzt regelmäßig mache, ist nicht nur mit Test-Usern zu sprechen, sondern auch einfach mit ICPs, heißt also Zielkunden zu sprechen, klassische Sales-Calls zu machen, genau, auch um zu verkaufen, aber auch einfach um zu lernen, was sind einfach deren Cases, warum wollen die mit dem anderen Tool, was die jetzt gerade haben, warum sind sie damit unzufrieden, warum wollen sie zu Blink kommen, warum haben sie noch, also ne, wie kriege ich die Leute halt auch in Zukunft richtig.
Mhm. Wo findest du die, also die potenziellen Kunden, ist es dann das LinkedIn, was du vorhin angesprochen hast, oder
ja.
Finden die einen SEO-Artikel, landen bei euch, probieren es aus, du sprichst mit denen, gibt es eine Empfehlung oder wie läuft das?
Ja. Ja, also Inbound ist schon das Allermeiste. Die schreiben mir, ich komme mit denen in Kontakt oder ich sehe, jemand hat irgendwie auf irgendwas kommentiert oder geliked oder ich habe ihn einfach gesehen auf LinkedIn und ist irgendwie eine Position, die für die Blink schon interessant sein könnte. Dann schreibe ich ihn einfach an, wollen wir uns mal angucken. Was wir jetzt auch ganz vorsichtig probieren, sind einfach Cold-E-Mails, nette kurze E-Mail, dass wir das Tool gelauncht haben, was unser Versprechen ist und ob wir Lust haben zu sprechen. Funktioniert gar nicht so schlecht. Also hatten da schon jetzt schon ein paar ganz gute Calls mit den Leuten. Mal gucken, was sich denn daraus ergibt. Aber so ein Mix daraus, glaube ich, ja.
Okay. Bei all dem, was du jetzt machst, du hast jetzt auch den Zeitplan ein bisschen so beschrieben und wie kriegst du das alles unter einen Hut zeitlich? Du hast jetzt gesagt, du betreust ja jetzt noch nebenher Kunden, du kannst ja jetzt noch nicht von Leben, hast du ja beschrieben, du machst es quasi bis am Aufbau. Wie organisierst du dich da zeitlich? Hast du feste Tage, wo du an Blink arbeitest und feste Tage, wo du Dinge für Kunden machst, oder ist es mehr so im Fluss?
Ja, es ist schon nehme ich mir schon so vor, dass ich dienstags und donnerstags zum Beispiel eher auf Kunden arbeite. Das funktioniert aber meistens so lala, ehrlich gesagt. Also ich bin auch montags in meinem kleinen Call und wenn ich es nicht schaffe, bin ich auch mal am Montagabend noch an einem Kundenprojekt am Arbeiten. So ist das eigentlich gerade. Das ist ein bisschen, also fließt schon eher, als dass man darauf das genauso trennen kann. Das konnte ich aber noch nie. Ich habe mir das auch früher vorgenommen. Montag arbeite ich nur für den Kunden, Dienstag nur für den. Das klappt nicht richtig. Leider nicht. Ich würde es wirklich gern so machen, aber dafür bin ich auch viel zu unruhig im Kopf, als dass ich die Gedanken so strukturiert hätte, dass ich nur an dem einen Kunden arbeiten könnte. Aber dann fällt mir was ein, dann muss ich das kurz machen oder muss mir einen Asana-Task reinstellen. Also so ist das halt einfach.
Ja, verstehe. Also ich fand es so interessant eben, wie strukturiert man das eben, dass es so funktioniert und dass eben aber auch ja die Prioritäten halt passen, dass du auch auf beiden Themen weiterkommst. Ne? Weil das eine brauchst du zum Leben, das andere brauchst du für die Zukunft? Und dann ist immer interessant, wie kriege ich das unter einen Hut?
Ja, die Kundenarbeit macht mir auch noch Spaß und ich finde, ich habe den Kunden auch gegenüber, ich habe jetzt nicht mehr so viel, habe ein paar abgegeben, aber den hat man natürlich auch eine Verantwortung gegenüber. Hm. Aber also das ist schon wichtig, dass es einfach weiterläuft. A, zahlen die sozusagen, also zahlt das die Miete. Und genau, bei Blink können wir uns jetzt, wollen wir uns auch noch gar kein Gehalt großartig auszahlen, müssen uns ein kleines Gehalt auszahlen und kriegt dankenswerterweise, weswegen ich auch gut 3-4 Tage die Woche oder 3 Tage, ja, ich kann schon mehr, arbeite schon mehr daran, aber offiziell sozusagen kriege ich ein Gründerstipendium. Das hilft wirklich sehr. Das war schon ganz cool. Das ist irgendwie 1.000 Euro im Monat. Kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen, ob es das für
von
einen...
Wo, von wo aus kriegst du das? Ist das ja... Von NRW. Einem Bundesland? Von NRW, das Gründerstipendium, ist das okay?
Ja.
Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, hat auch jemand gemacht. Das kriegst du ein Jahr lang, oder wie?
Ja, genau.
Okay, war ja cool. Musst du dafür machen? Businessplan einreichen?
Ja,
hast da viele Hürden?
Nee, das ging relativ easy. War kein Businessplan, sondern eher so ein, wie haben die es genannt? Ach, so eine PDF im Prinzip mit der Idee, ein Ideenpapier. Dann musste das Ideenpapier, so ein One-Pager. War 5 Seiten oder so, das hat man relativ schnell gemacht. Dann haben die einen ein bisschen in die Hand genommen, dann hat man einen Pitch gemacht vor einer kleinen Jury und dann meinten die, es werden so 50% der Firmen werden angenommen. Wir waren dabei, oder ich besser gesagt als Person, weil unsere Entwickler und so sitzen ja in Berlin. Heißt also die nicht, aber ich, und dementsprechend hilft das schon mal, dass ich da echt ein paar Stunden die Woche reinarbeiten kann, dass wir da weiterkommen, ne? Also es ist irgendwie, sonst beißt sich ja ein bisschen die Katze in den Schwanz.
Ja, schon. Bei aller Arbeit, wie ist so deine Arbeitszeit gerade jetzt? Wie würdest du das, ist es mehr wie jetzt früher in deinem Angestelltenleben?
Ja, auf jeden Fall. Gerade ist es ein bisschen zu viel, wenn ich es reflektiert sagen kann. Das muss auch wieder ein bisschen Normalität rein. Aber gerade aus dem Hinblick darauf, wie ich gerade sagte, ne, du hast Blink, es ist ja immer so, nie das Gefühl, du hast jetzt, jetzt bin ich endlich durch, sondern du bist ja eigentlich immer die ganze Zeit, du müsstest jetzt mal noch ein bisschen das machen, ach das, dann Blogartikel, dann das und dann mit dem noch sprechen, fällt dir immer was runter, genau, aber ist schon mein Ziel, den Laptop auch mal zuzumachen, am Wochenende versuche ich wenig bis gar nichts zu machen und schon bewusst auch Urlaube zu machen, wo man das im Prinzip runterfährt, sehr bewusst. Aber auch da in den ganzen Alltag muss auch wieder, ehrlicherweise bin ich schon ein Sommermensch, heißt also im Sommer werde ich auf jeden Fall auch die Sonne wieder mehr genießen. Jetzt gerade im Winter ist mir egal, ob ich dann abends noch ein bisschen im Laptop sitze.
Ja, verstehe. Was machst du zum Ausgleich? Gibt es irgendeinen Sport oder, wir haben gerade über das Tauchen vorhin ein bisschen gesprochen, aber wahrscheinlich das jetzt nicht, sonst, aber nee, hast du irgendwas, wo du gut abschalten kannst?
Ich habe tatsächlich einen Tauchschein mit 15 mit meiner Mutter in Griechenland gemacht, aber das ist auch schon wieder einige Jahre her. Ich mache viel Sport, ehrlich gesagt, liegt aber auch einfach daran, ich brauche den Ausgleich. Eigentlich ist es nicht mehr naturell, Laptop zu sitzen, um Rechner zu sitzen. Mein Naturell ist eigentlich eher Bewegungsdrang. Insofern versuche ich schon Sport zu machen, habe mich jetzt im April für einen High Rocks angemeldet. Ob das jetzt so eine super gute Idee war, weiß ich auch nicht, weil es schon super viel Aufwand ist.
2 Monate noch.
Ja, genau. Also ich gehe viel laufen, gehe viel ins Fitnessstudio, mache viele so Sachen und im Urlaub versuche ich immer den Urlaub so zu planen, dass ich surfen gehen kann.
Okay, das ist natürlich
genau. Cool. Ja, das ist schon, da freue ich mich drauf. Das nächste Mal.
Sehr, sehr interessant, was ihr macht und war jetzt was ich hier jetzt noch gar nicht da hatte. Also ich hatte natürlich Kontakt mit PR-Agenturen, aber jetzt so die Tool-Seite und die andere Welt, die kenne ich noch gar nicht. Von daher war es mega interessant und
schön.
Ja, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt und dass ihr da eines Tages alle von leben könnt. Und hört sich auf jeden Fall so an, als seid ihr da auf einem guten Weg und auch auf einem effizienzsteigernden. Und das ist ja immer gut in der heutigen Welt.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube, wir haben doch schon noch, einer hat man zu mir gesagt, ihr habt echt ein dickes Brett zu bohren, glaube ich schon. Lass uns da jetzt aber nicht von abschrecken, sondern machen peu à peu. Und ich glaube, hätte nicht gedacht vor ein paar Monaten, dass wir gegen die Großen auf einmal in irgendwelchen Demo-Calls pitchen. Also dass sie sagen, was könnt ihr besser als die und die. Da hätte ich gedacht, Quatsch, wir sind so klein. Aber doch, jetzt im Alltag ist es schon so, dass Leute sagen, alles klar, da würden wir eher zu euch gehen, weil euer Ansatz uns besser gefällt, eure Optik gefällt uns besser, ihr seid einfach ein Tool, was man versteht und das ist auch so ein bisschen, wäre vielleicht ein ganz guter Abschluss. Als Startup kannst du ja PR, also mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Erfahrung kannst du, glaube ich, PR machen. ich will nicht sagen, also eine PR-Agentur ist natürlich immer besser, ein Freelancer ist immer besser, aber einfach, du kriegst, glaube ich, schon einen guten Start hin mit einem guten PR-Tool, was einfach davon lebt, dass es übersichtlich ist. Das sind wir zum Beispiel, das sind viele andere Tools, finde ich nicht, auch dem geschuldet, dass sie schon 25 Jahre Markt sind und riesige Feature-Sets haben. Braucht man die? Weiß ich nicht. So, das ist, glaube ich, super wichtig. Und da wollen wir, glaube ich, hin, ja.
Ah ja, ich denke, der ein oder andere wird sich bestimmt bei dir melden, egal ob klein oder groß jetzt, und dann Interesse hat. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück auf jeden Fall und viel Erfolg.
Danke dir.
Für das, was ihr vorhabt. Vielen Dank, dass du da warst, und dann bis bald.
Ja, bis bald und vielen Dank für deine Zeit.
Klar.
Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie jetzt schon, die 110. Folge. Wow, sage ich da. Ist echt wirklich beeindruckend, mit wem ich hier alles sprechen durfte, was ich alles selber gelernt habe bisher. Und es ist wirklich auch beeindruckend, was die Menschen da draußen alles bauen. Ansonsten hat mir der Julian noch einen Link geschickt, und zwar zu einer Analyse, die zeigt, dass 73% aller Startup-Pressemitteilungen zu werblich seien. Den habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Ich glaube, er hat auch da einen Gastartikel auf deutsche Startups zugeschrieben. Und der Julian hat auch einen Gutscheincode dabei, den ihr nach den 7 Tagen Free Trial von The Blink einlösen könnt. Und zwar Bootstrappers5. Alles groß geschrieben, Bootstrappers 5 gibt euch dann 5% Rabatt für den Plan deiner Wahl. So, in Folge 111 nächste Woche habe ich die Sophie zu Gast. Die Sophie bootstrappt omoon.de. Da kannst du Periodenunterwäsche kaufen. War für mich was total Neues, auch vom ganzen Gespräch her, weil ich mit dem Produkt natürlich nicht so viel zu tun habe. War daher ein sehr, sehr für mich lehrreiches Gespräch in vielerlei Hinsicht und auch wirklich sehr cool, was sie da baut. Nächste Woche Folge mit Sophie. Jetzt abonnier gern den Podcast, hinterlasst kurz 5 Sterne oder empfiehl die Folge weiter, würde mich sehr darüber freuen. Vielen, vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.